auch heute Abend beim Vortrag jedes Wort verstehen können. Nun, unser Thema ist natürlich kein leichtes, das wir uns gewählt haben. Und wir alle, wenn ich richtig sehe, sind erwachsen und haben schon manches selbst erlebt in unserem eigenen Leben, manches miterlebt in unmittelbarer Nachbarschaft. Wer von uns hat bei diesem Thema nicht bestimmte Fernseh- oder illustrierten Bilder vor Augen? Das entsetzliche Leid der Menschen in Kriegsgebieten, abgebrannte Städte und Dörfer, von Granaten zerfetzte Kinder. Oder wer von uns denkt nicht an schwere Unfälle? Ich bin sehr viel unterwegs auf den Straßen und dann sieht man auch manchmal leider solche Bilder. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, noch mehr geht mich so etwas an, wenn ich das sehe. Ich war auch schon in Afrika, ich habe nicht solche abgemagerten Kinder gesehen, aber das geht mich persönlich noch viel mehr an. Und so könnten wir fortfahren: Cholera-Infizierte in Südamerika, Erdbeben in Pakistan, Bürgerkrieg hier oder dort, Tsunami-Katastrophen oder, was uns im Augenblick wieder beschäftigt, 39 Tote in einem Kühltransporter, erstickt oder erfroren, ich weiß es nicht. Aber am meisten konsterniert habe ich eigentlich die Menschen gesehen am 11. September 2001. Und ich kaufe diese Zeitschrift, die ich hier in den Händen halte, normalerweise nicht. Aber einen Tag später, da konnte ich nicht widerstehen. Diese Bild-Zeitung habe ich mir damals gekauft, weil die Redakteure bringen manchmal die Dinge sehr gut auf den Punkt. Großer Gott, stehe uns bei, war die Schlagzeile der Bild-Zeitung am 12. September 2001. Und da fragen wir uns heute Abend, wie kann Gott das alles zulassen? Die Bibel sagt doch, er sei ein gerechter Gott, er sei ein Gott der Liebe. Wie passt das zusammen? Manche ziehen den Schluss vielleicht voreilig und sagen, an einen solchen Gott kann und will ich überhaupt nicht glauben oder nicht mehr glauben. Und wenn wir heute Abend noch ans persönliche Leid kommen, dann wird die Sache noch einmal ein bisschen schwieriger. Und vielleicht fragen Sie, haben wir überhaupt das Recht, in einer solchen Veranstaltung so ein Thema aufzugreifen und damit öffentlich zum Glauben an Gott, an Christus, an die Bibel einzuladen? Haben wir das Recht dazu? Sollten wir nicht lieber verstummen angesichts solches Leids in der Welt? Nun, ich glaube schon, dass wir etwas sagen können und dürfen und müssen. Und lassen Sie mich zunächst einmal so zwei Schneisen in das ganze Dickicht reinschlagen, indem ich solche Sätze formuliere. Erstens, wir können nicht einfach alles, was an Schrecklichem in dieser Welt geschieht, so mir nichts, dir nichts, Gott in die Schuhe schieben. Da machen wir uns die Sache ein bisschen zu einfach. Lassen Sie mich zwei Beispiele herausgreifen. Am 20. Juli 1969, es war ja erst vor kurzem 50 Jahre her, betrat der erste Mensch den Mond. Und der amerikanische Präsident bekam damals körbeweise Glückwunschtelegramme aus der ganzen Welt. Und das war ja auch eine gewaltige Leistung, da sind wir uns ja alle einig. Aber derselbe Mensch hatte einige Jahrzehnte vorher Atombomben gebaut und auf Hiroshima und Nagasaki geworfen. Und damals hat die ganze Welt aufgeschrien, wie konnte Gott das zulassen? Das war doch nicht Gott. Gott hat doch keine Atombomben gebaut. Der baut auch keine Maschinengewehre. Nicht mal die Spielzeugpistolen, die wir manchmal achtlos unseren Kindern in die Hände drücken. Oder wir haben vorhin dieses schreckliche Bild gesehen von den ausgehungerten Kindern. Hungerkatastrophen. Wussten Sie, dass in unserem EG-Nachbarland Italien vor einigen Jahren 40.000 Tonnen Pfirsiche vernichtet wurden, mit Baggern in die Gruben geschoben wurden und jeder Bauer bekam umgerechnet 20 Cent pro Kilogramm, nur um die Preise stabil zu halten innerhalb der damaligen EG. Da war es noch EG. Und wir alle wissen, dasselbe ist schon mit Butter und Eiern und sogar mit Fleisch passiert. Das macht doch nicht Gott, dass Menschen verhungern. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese Erde 8 bis 10 Milliarden Menschen ernähren könnte, wenn die Lebensmittel gerecht verteilt würden. Und das macht nicht Gott, das machen wir. Gottlose Menschen, wenn ich das mal so generell sagen darf. Da sitzt das Problem. Wenn Menschen verhungern, liegt es am Egoismus und an der Hartherzigkeit von Menschen. Und wissen Sie, dass 20% der Menschen, der Weltbevölkerung, etwa 86% der Nahrungsmittel verbrauchen? Und zu diesen 20% gehören auch wir. Und darum wäre es falsch, wenn wir sagen würden, ich kann nicht glauben, weil so viel Schreckliches in dieser Welt geschieht. Das wäre doch zu voreilig, zu kurz gesprungen, sondern umgekehrt würde ein Schuh raus, weil wir nicht glauben, darum geschieht so viel Schreckliches in dieser Welt. Auf Elektrogeräten ist hin und wieder ein Satz zu lesen oder da liegt so ein Beipackzettel dabei wie bei Medikamenten. Und ich hatte mal so einen Zettel in der Hand, da stand, um beste Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, halte man sich genau an die Anweisungen des Herstellers. Das ist doch vernünftig, oder? Die klugen Ingenieure, die dieses Ding hier gebaut haben, die wissen am besten, wie man damit umgehen sollte. Darf ich mal so sagen? Das sind die Anweisungen des Herstellers. Gottes Wort, die Bibel, die Heilige Schrift. Hier hat uns Gott gesagt, wie wir mit dem Leben zurechtkommen können. Als Singles, als Verheiratete, als Menschen im Beruf oder in der Rente. Hier hat uns Gott gesagt, wie wir mit dem Leben zurechtkommen können. Und wer sich an Gottes Anweisungen hält, der wird keine Kriege anzetteln, auch keine Ehe- und Familienkriege. Der wird auch keine Kriege mit Nachbarn und Geschäftskollegen führen, denn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir werden auch niemanden hungern lassen, weder einen heruntergekommenen Landstreicher, der an unsere Türe klopft. Ich habe in Großstädten gelebt, in Karlsruhe und in Mannheim. Ich habe es x-mal erlebt, dass Menschen an der Türe geklopft haben, die wirklich nur was zu essen haben wollten und auch bekommen haben von mir. Oder noch die hungernden Kinder in Afrika. Weil der Glaube an Jesus Christus auch vom Egoismus befreit und uns freimacht für den Nächsten. Ich sagte, Gott bricht keine Kriege vom Zaun, er lässt auch keine Kinder verhungern, sondern der von Gott losgelöste Mensch ist dafür verantwortlich. Jetzt sagen vielleicht einige von Ihnen, aber Moment mal, Gott könnte doch eingreifen. Er könnte doch Blitze vom Himmel schicken und die Unrechtstaten der Menschen verhindern. Oh ja, das könnte Gott. Aber die Frage ist, wann sollte er dann eingreifen? Wenn ein Mensch 10 Cent stiehlt oder 10 Euro? Oder 10 Millionen. Wann soll denn der Blitz kommen? Das ist doch bei Gott nur ein gradueller Unterschied, aber kein prinzipieller, wenn wir stehlen. Oder wann soll der Blitz kommen? Beim ersten bösen Gerücht, das wir in die Welt setzen über jemanden? Oder bei Rufmord? Oder bei Terror? Wann soll der Blitz kommen? Seien wir vorsichtig mit dieser Forderung. Schauen Sie. Wir dürfen diese Welt, in der wir leben, nicht mit einem Krimi verwechseln. Bei einem guten Krimi endet am Ende alles damit, dass das Böse oder der Böse, die Bösen festgenommen werden. Ja? Aber diese Welt ist jetzt kein Krimi, sondern Gott hat ein anderes Prinzip. Die Bibel zeigt uns, bei ihm muss alles ausreifen. Gott lässt das Gute und das Böse nebeneinander wachsen und ausreifen. Und erst ganz am Ende wird sortiert. Aber die Bibel sagt uns, dass jede böse Tat einmal ihre gerechte Vergeltung bekommen wird. Wenn nicht hier, in diesem Leben, auf dieser Erde, dann dort, in der anderen Welt. Die Bibel sagt uns auch, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Diese Welt ist kein Paradies mehr. Sie könnte ein Paradies sein, aber wir verwandeln sie pausenlos in Höllen, in kleine und große. Und sie wird vom Teufel regiert. Es gibt einen Gegenspieler Gottes, der alles durcheinander bringt. Die Bibel nennt ihn den Durcheinanderbringer. Und er ist auch der Auseinanderbringer. Und er hat überall seine Hände im Spiel. Und ohne die Wirklichkeit eines Bösen, nicht nur das Böse, sondern des Bösen, des personifizierten Bösen, der Gestalt Satans, wäre diese Welt, so wie sie ist, gar nicht erklärbar. Aber die Bibel sagt auch, Gott liebt diese Welt, er liebt jeden Menschen. Das haben wir eben auch schon in der Anmoderation gehört. Er schätzt jeden Menschen, er liebt uns, deswegen hat er uns geschaffen. Er hat Interesse an jedem Einzelnen von uns. Als ich ein Teenager war, da war es noch modern, solche Plakate in sein Zimmer zu hängen. Poster nennen wir sie heute. Und ich hatte nur ein Poster in meinem Zimmer. Da war die Erdkugel abgebildet. Und um die Erde herum stand ein Satz von Friedrich von Bodelschwing. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und darum habe ich auch heute Abend keinen ungeliebten Zuhörer vor mir. Das weiß ich. Vielleicht haben uns die eigenen Eltern nicht besonders geliebt. Vielleicht haben sie uns sogar abgelehnt oder andere Menschen haben uns abgelehnt. Aber seien Sie versichert, Gott liebt Sie. Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Er hat es bewiesen. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Gott liebt diese Welt. Er hat eine unheimliche Geduld, eine große Langmut, nennt das die Bibel. Diese Welt ist ihm nicht gleichgültig, sondern Petrus schreibt einmal, einer der 12 Jünger, der mit Jesus unterwegs gewesen war, er schreibt, sondern er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern dass sie alle zur Umkehr kommen und zum Frieden mit Gott. Nun, es gibt aber auch Katastrophen, die wirklich nicht von Gott verursacht sind und nicht von Menschen, auch nicht direkt auf menschliche Ursache zurückzuführen sind. Nehmen wir zum Beispiel ein Erdbeben. Da können wir doch davon ausgehen, das ist jetzt nicht unbedingt menschenverursacht. Oder vielleicht auch Überschwemmungen und Dürren, obwohl da haben wir Menschen wahrscheinlich schon wieder auch unsere Finger im Spiel. Und ein jüdischer Gelehrter, der Christ wurde, er ist konvertiert zum Christentum, sein Name ist Arnold Fruchtenbaum. Er hat einmal über den Willen Gottes drei sehr wichtige Aussagen getroffen. Er sagt, in der Bibel finden wir Gottes beschließenden Willen. Das ist sein Ratschluss. Der legt fest, was Gott in seiner Souveränität oder mit seiner Vorherbestimmung erreichen will. Das gibt es in der Bibel. Gott wollte zum Beispiel zur Zeit des Alten Testaments einem Volk wollte er sich besonders zuwenden. Und das war das kleine Volk Israel im Nahen Osten. Er hätte auch die Griechen nehmen können oder die Römer oder die Germanen, aber er hat dieses kleine Volk genommen. Das war Gottes souveräne Wille, so hat er es beschlossen und so hat er es ausgeführt. Dann unterscheidet Fruchtenbaum zu Recht davon Gottes wirkenden Willen, der sorgt dafür, dass alles, was Gott sich vorgenommen hat, auch wirklich geschieht. Was wäre denn das für ein Gott, der sich Dinge vornimmt und sie dann nicht umsetzen kann? Ja, das wäre ja ein seltsamer, schwacher Gott. Aber jetzt kommt der Punkt, der für unser Thema wichtig ist. Gottes zulassender Wille, Der hingegen erlaubt auch manches, was Gott im ureigensten Sinn nicht will. Und darum ist Gott nicht direkt dafür verantwortlich. Gott lässt also manches Unrecht in dieser Welt geschehen, obwohl er selbst es nicht verursacht hat. Aber er lässt es geschehen, er lässt nicht sofort einen Blitz vom Himmel kommen. Und das ist sehr wichtig, wir müssen verstehen, Gott lässt in dieser Zeit, in der wir leben, manche Dinge zu, die er selbst ursprünglich nicht will, überhaupt nicht will. Nun, ich sagte eben, es gibt Katastrophen, die nicht direkt von Menschen verursacht werden, zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen oder Dürren. Was antworten wir hier? In der Bibel haben wir tatsächlich einen kleinen Bericht, wo in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, zwei Katastrophen geschehen sind und Jesus wurde damit konfrontiert. In Lukas Kapitel 13, ich habe es hier vor mir aufgeschlagen, kommen einige zu ihm und sagen, zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus, der römische Gouverneur in Israel damals, mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Was ist denn da passiert? Das waren religiöse Menschen, die kamen in den Tempel und wollten dort Opfer bringen. Damals wurden noch Tieropfer gebracht. Und dann wurden sie niedergemetzelt und ihr Blut wurde mit dem Blut der Tiere vermischt. Eine grausame Unrechtstat eines römischen Politikers, wenn ich mal so sagen darf. Ja? Und Jesus wird das berichtet. Und er antwortete ihnen und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Haben Sie diese Antwort gehört? Aber es geht noch einen Schritt weiter. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel. Eine Katastrophe, da stürzte ein Turm ein und begrub 18 Menschen unter sich. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnten, Schuldner waren? Also größere Sünder als alle anderen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ebenso umkommen. Ist das nicht sehr interessant, wie Jesus Christus antwortete, als er mit diesen beiden Katastrophen konfrontiert wurde damals? Er sagte, für die Opfer dieser Katastrophen, dieser Ereignisse, war die Lebenszeit abgelaufen. Sie hätten auch in ihrem Bett sterben können. Aber für alle, die das miterlebten und davon hörten, war dieses Ereignis oder die beiden ein Ruf zur Umkehr, ein Bußruf. So deutete Jesus das. Schauen Sie, für unseren menschlichen Körper ist der Schmerz ein Alarmsignal. Er kann uns veranlassen, einen Arzt aufzusuchen und der dann hoffentlich nicht nur den Schmerz, sondern auch die Wurzel des Übels, die Krankheit selbst, behandelt. Und so ist es auch mit dem Leiden der Menschheit allgemein. Jede Katastrophe, von der wir hören oder die wir miterleben, jeder Todesfall soll mich daran erinnern, dass schon morgen ich an der Reihe sein könnte. Also muss ich doch jederzeit bereit sein, aus diesem Leben zu scheiden. Gott möchte mich dazu bringen, dass ich mir einige sehr wichtige Fragen stelle. Nämlich, wozu lebe ich überhaupt? Was mache ich denn hier diese 70 oder 80 oder 90 Jahre lang? Was kommt nach dem Tod? Ist wirklich alles aus, wie manche behaupten oder gerne haben würden? Und muss ich einmal Rechenschaft über mein Leben ablegen vor einem gerechten Gott? Das sind sehr wichtige Fragen, die im Getriebe des Alltags oft untergehen. Schauen Sie, die Bibel lehrt uns, dass die größte Katastrophe, die einem Menschen zustoßen kann, gar nicht der Tod ist, sondern das, was danach kommt, Gottes Gericht, dass man sich vor einem heiligen Gott verantworten muss. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, die Verantwortung vor Gott. Das ist die größte Katastrophe, wenn man unversöhnt mit seinen Sünden vor Gott stehen muss. Gott ist souverän und gerecht und er weiß mit Sicherheit, was er tut. Wenn nun hin und wieder ein Turm umstürzt oder so etwas Schreckliches geschieht, wie mit diesen 39 Chinesen sind es wohl gewesen, wurde heute gemeldet, dann will Gott uns damit zur Umkehr rufen. Denn die Bibel sagt, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Wir können nicht beurteilen, warum es diesen oder jenen Menschen getroffen hat. Da sollten wir sehr zurückhaltend sein. Das können wir nicht beurteilen. Aber die Bibel sagt, solange wir nicht an den Sohn Gottes glauben und ihm gehorchen, bleibt Gottes Gericht auch über uns. Haben Sie Naturkatastrophen und Unglücksfälle schon einmal aus dieser Perspektive gesehen? Wann und womit wollte Gott vielleicht Sie wachrütteln? Haben Sie seine Sprache verstanden? Und nun kommen wir zum persönlichen Leid. Und ich deutete vorhin an, dass es nun noch ein bisschen schwieriger wird. Im März 1989, es waren vor kurzem 30 Jahre her, besuchte ich eine Familie, die beim Flugzeugabsturz von Rammstein nur 20 Meter von der Absturzstelle entfernt gestanden hatte. Ein Kind dieser Familie war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, ein Kind zum Glück nur leicht verletzt, ein Kind und die Mutter schwer verletzt. Ich sah noch ihre Brandwunden, die Spuren dieser schweren Verletzungen an ihnen. Und der Vater war 2 Wochen später an seinen schweren Brandwunden in einer Ludwigshafener Spezialklinik seinen Verletzungen erlegen. Und viele haben damals gefragt, wie konnte Gott das zulassen? Da sind Familien hingefahren, die wollten ihren Kindern an einem Sonntagnachmittag mal etwas Nettes bieten und dann passiert so etwas. Oder ich denke an meinen Freund Norbert aus Bayern. Ein junger, Hochbegabter, gerade dabei, seine Doktorarbeit in Betriebswirtschaft zu schreiben. Und dann kam diese heimtückische Krankheit, die ihn 7 Jahre lang geplagt hat, wo er durch alle Mühlen durch ist. Morbus Hodgkin, dieser Lymphdrüsenkrebs. Und nach 7 Jahren musste ich ihn beerdigen. Und viele haben auf der Beerdigung gefragt, ich saß an den Gesichtern, wie konnte Gott das zulassen? Ein so junger, lebensfroher Mensch, der beliebt war, der wirklich einen ganz feinen Charakter hatte. Und ich glaube, hier sitzen auch einige, die könnten jetzt aufstehen und ihre persönliche Leidensgeschichte erzählen. Manche haben Schweres durchgemacht, haben die Eltern früh verloren, vielleicht auch den Ehepartner früh hergeben müssen, Kinder beerdigt. Der eine hat immer Schmerzen, der andere kommt nicht aus dem Loch der Depression heraus. Manche müssen mit MS leben und wieder andere mit Krebs. Und wir fragen, wie kann Gott das alles zulassen? Schauen Sie, diese Frage ist natürlich schon so alt, wie die Menschheit alt ist. Menschen machen sich seit Jahrtausenden Gedanken über diese Frage. Und so in den letzten Jahrtausenden haben verschiedene Menschen versucht, diese Warum-Frage zu lösen und Lösungsansätze zu geben. Eines möchte ich zunächst einmal betonen, in der Bibel wird diese Frage auch gestellt, aber sie wird immer an Gott gerichtet. Der gläubige Mensch versteht Gottes Führung nicht und er fragt Gott, warum kommt das in mein Leben oder in das Leben anderer Menschen? Aber nach der geistesgeschichtlichen Epoche der Aufklärung, sagen wir grob im 17., 18. Jahrhundert, hat sich die Fragehaltung verschoben. Die Frage wird seitdem nur noch selten an Gott gerichtet, sondern der denkende Mensch sinniert vor sich hin. Forum ist nicht mehr das vertraulich persönliche Gebet, wie wir vorhin vom Chor gehört haben. Wenn uns Nöte begegnen, können wir daraus ein Gebet machen, wurde uns gesungen. Sondern jetzt nach der Aufklärung war ja die Vernunft das Maß aller Dinge, und auf diesem philosophischen Nährboden sind seitdem einige Lösungsversuche dieser Warum-Frage hervorgekommen, und ich will sie kurz skizzieren. Da ist zum Beispiel der weltgeschichtliche Lösungsversuch. Für ihn stehen im Wesentlichen die beiden Deutschen Friedrich Wilhelm Hegel und Karl Marx. Man könnte sie beide als Philosophen bezeichnen. Marx zum Beispiel lehrte, die Geschichte schreitet voran, Hegel auch in seiner Geschichtsphilosophie, sie entwickelt sich zu Höherem, mein kleines persönliches Leid ist dabei nicht erheblich, ich bin ja nur ein winziges Rädchen im großen Getriebe der Weltgeschichte, ich leide vielleicht jetzt, aber das macht nichts, dafür werden es künftige Generationen einmal besser haben. Merken Sie, der Einzelne wurde quasi zum Dünger der Weltgeschichte. Der Nationalsozialismus hat diese These aufgenommen und gesagt, du bist nichts, dein Volk ist alles, Führer, Volk, Vaterland und so weiter. Aber diese Sicht ist natürlich von der Bibel her strikt abzulehnen. Wir sind nicht irgendwelche unpersönlichen Rädchen im großen Getriebe der Weltgeschichte, sondern wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Er kennt uns, haben wir eingangs in dem Lied gesungen, und er liebt uns und er ist interessiert an uns. Er möchte in eine persönliche Beziehung mit uns kommen. Also dieser weltgeschichtliche Lösungsversuch, der geht daneben. Dann haben wir da den juristischen Lösungsversuch. Der besagt etwa so, jedem persönlichen Leid muss persönliches Vergehen vorangegangen sein. Das kann mal so sein. Wenn jemand 40 Jahre lang säuft und die Leber ruiniert hat, dann hat er natürlich selbst etwas angerichtet in seinem Leben, ist ja klar. Dann kann er nicht sagen, das war Gott, sondern da hat er schon eine Mitschuld. Und trotzdem müssen wir vorsichtig sein mit dieser juristischen Logik. Da kamen zum Beispiel im Spätjudentum zur Zeit Jesu einige Leute zu ihm und sagten, da war so ein Blindgeborener, der war ohne Augäpfel oder mit Kirschkern großen Augäpfeln zur Welt gekommen und konnte von Geburt an nicht sehen. Und dann fragten sie Jesus, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Merken wir die Logik? Da muss vorher einer gesündigt haben. Und wenn dieser nicht konnte, weil er im Mutterleib ja noch nicht sündigen konnte, also hatten seine Eltern vorher gesündigt und deswegen hatten sie letztlich ein behindertes Kind. Merken wir, ganz falsche Logik. Jesus Christus lehnt diesen juristischen Lösungsversuch ab und sagt ganz klar, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und dann hat Jesus diesem Blindgeborenen neue Augäpfel geschafft, aus dem Nichts, ja, neue Augäpfel gemacht. Und dann wird auch gesagt, seit Anfang der Schöpfung hat man sowas nicht gehört. Da wird ein Bezug zur Schöpfung hergestellt, wie am Anfang, als Gott diese Welt geschaffen hat. Und dann ist da C, der duale Lösungsversuch. Der ist ein bisschen lustig, der bringt das Ganze auf eine einfache Formel. Für Sonnenschein im Urlaub ist der liebe Gott zuständig, für Liebeskummer und Zahnschmerzen wird der Teufel verantwortlich gemacht. Ganz einfach dual, ja. Alles Gute, das kommt vom lieben Gott, und das Böse, das macht der Teufel. Das ist aber so nicht. Das können wir so einfach nicht sagen. Obwohl wirklich alles Gute von Gott kommt, kann es dennoch von Satan zum Bösen missbraucht werden. Und obwohl alles Böse von Satan kommt, kann Gott trotzdem aus Bösem noch Gutes machen. Das zeigt uns die Bibel. Gott kann aus Bösem am Ende noch Gutes machen. Das kann nur Gott. Der Teufel ist dauernd damit beschäftigt, aus Gottes Gutem Böses zu machen. Das ist sein Geschäft, sein Handwerk. Das versteht er meisterhaft. Also dieser duale Lösungsversuch ist es auch nicht. Was bleibt nur noch übrig? Ich habe noch einen vierten Vorschlag. Der pädagogische Lösungsversuch, so möchte ich den mal nennen. Der trifft die Sache vielleicht auch nicht 100%, aber ich glaube, der kommt am allernächsten von allen, die hier genannt sind. Mit anderen Worten, frage nicht warum, sondern frage wozu. Pädagogisch, wozu? Im Alten Testament gibt es eine Aussage, da sagt Gott einmal durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk Israel folgende Worte. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das heißt, Gott hatte eine liebende Absicht mit dem Leid des Volkes Israel damals, als sie in Gefangenschaft geführt wurden, 70 Jahre lang. Das war Gottes Pädagogik und ich glaube, Gott ist der beste Pädagoge, den es überhaupt gibt. Und so können wir sagen, wenn Leid in unser Leben kommt, dann werden wir wahrscheinlich nicht dieselben bleiben. Entweder wir kommen durch das Leid, das wir selbst erleben oder miterleben, näher zu Gott, oder wir treiben weiter von ihm weg. Das habe ich schon in vielen Fällen beobachtet. Wir bleiben dann nicht dieselben. Entweder wir kommen näher zu Gott oder wir sagen, nee, mit diesem Gott will ich gar nichts mehr zu tun haben und werden weggetrieben. Und so möchte ich im Schlussteil meines Vortrags noch zwei Thesen formulieren. Und die lauten so: Wenn Leid in das Leben eines noch nicht gläubigen Menschen kommt, ich meine gläubig im Sinne der Bibel, nicht irgendwie so ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube, ja, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, das glauben ja auch viele und das stimmt ja auch, das glaube ich auch. Ja. 2 Pfund Rindfleisch, das gibt eine gute Suppe, vielleicht sogar schon 1 Pfund. Aber das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht, ganz sicher nicht. Wenn Leid in das Leben von nichtgläubigen Menschen kommt, dann will Gott diese Personen zu sich ziehen. 1984 besuchte ich eine junge Familie, die hatten vorher 3 Jungs gehabt, die waren gesund, als die ganze Familie, der Mann hatte einen Arbeitsplatz, sie hatten ein Haus gebaut, sie hatten Freunde, in ihrem Leben schien alles in Butter zu sein, aber solches Glück steht ja manchmal auf tönernen Füßen. Im April 83, ein halbes Jahr zuvor, hatte die Mutter mit ansehen müssen, mit eigenen Augen, wie ihr 6-jähriger Sohn Mario von einem Lastwagen erfasst wurde und auf der Stelle tot war. Sie hat mir später erzählt, dass sie bei der Beerdigung beinahe in das Grab hineingesprungen wäre zu ihrem Sohn. Unfassbares Leid war in diese Familie gekommen. Und Sie wollen jetzt hören, wie Gott dieses schreckliche Geschehen in ihrem Leben gebraucht hat? Der Vater des verunglückten Jungen sagte mir eines Tages, Wilfried, bevor das passierte, wortwörtlich, sagt er, da waren wir gottlose, evangelisch getaufte und konfirmierte Heiden. So hat er gesagt. Das hätten auch katholische Heiden gewesen sein können oder konfessionslose. Bitte verstehen Sie, ich möchte das nicht an diese Konfession knüpfen. Ja? Er hat es so gesagt, deswegen muss ich so zitieren, bevor das Unglück passierte, waren wir gottlose, evangelisch getaufte und konfirmierte Heiden. Und es bleibt Gottes Geheimnis, wie beide zum Glauben kamen und dieses Ehepaar wurde zum Gastgeber eines Bibelkreises, in dem später andere Menschen in ihrem Wohnzimmer zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ich durfte es selbst miterleben. Ich weiß sehr wohl, dass solche Dinge nicht immer so ausgehen. Das weiß ich. Aber ich glaube, dass Gott immer das gleiche Ziel hat. Nicht Gedanken des Leides. Gott betrübt nicht von Herzen, sondern Gedanken des Friedens. Und wenn du fragst, warum kam Leid in mein Leben, in das Leben meiner Familie, dann möchte ich antworten, schau, Gott liebt dich. Er hat alles für dich getan. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Und er hat dir auch im Lauf deines Lebens bestimmt schon viel Gutes getan. Aber vielleicht hast du nicht auf Gottes Stimme gehört. Vielleicht warst du auch ein gottloser, getaufter Heide und oberflächlich religiös, christlich angehaucht. Aber Christus war nicht wirklich in deinem Leben. Und da sagte sich Gott in seinem Herzen, eines will ich noch versuchen. Ich will einmal mit Leid an sein Leben anklopfen, ob er dann vielleicht aufwacht und zu mir umkehrt. In einem Lied heißt es, in einem alten Lied, bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr, mein Gott, zu mir, dir das Herz zu bereiten, ganz mich zu ergeben dir. Siehst du, mein lieber Freund, Gott hat ein Ziel mit deinem Leid. Er will, dass du deine oberflächliche Religiosität hinter dir lässt, dich von Herzen zu ihm wendest, deine Schuld bekennst, seine Vergebung und seinen Frieden erfährst und dann in einem neuen Leben Christus nachfolgst. Das will Gott. Und darum bitte ich dich, bleibe nicht stehen beim Warum. Wir dürfen Warum fragen, damit es da kein Missverständnis gibt. Ich sagte vorhin, die Warum-Frage kommt auch in der Bibel vor und sogar Jesus Christus hat am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen Warum fragen. Schauen Sie, ich habe von Eltern gehört, die mussten auch ihr Kind begraben. In diesem Fall war es ein Mädchen, die an einer Krankheit gestorben war. Und dann setzen sie in ihrem großen Schmerz auf den Grabstein nur ein einziges Wort. Warum? Und ihr Lieben, wir dürfen Menschen nicht verurteilen, wenn sie so etwas machen. Wir können ihren Schmerz nicht ermessen. Ich sagte eben, ich habe in Mannheim gelebt. Und da war nicht weit weg von uns eine Familie, die hatten einen so schwerst behinderten Sohn. Ich habe vorher und nachher nicht ein so schwer behindertes Kind gesehen. Und dann starb dieser Junge mit 11 Jahren. Und dann haben die ihren Schmerz rausposaunt. Die haben eine Anzeige geschaltet, so groß, wie ich hier zeige, im Mannheimer Morgen, die 7th größte Tageszeitung in Deutschland. Das hat sich eine Menge Geld gekostet. Und die Anzeige fing an mit den Worten, Gott weiß schon lange nicht mehr, was er tut. Und dann haben sie ihren ganzen Schmerz rausgeschrien und die Nachbarn, die haben alle gesagt, sind die verrückt, spinnen die, was machen die denn? Und ich habe gesagt, seid still, ihr könnt doch ihren Schmerz nicht ermessen, seid doch still, verhüllt euren Bart, da darf man nichts sagen, da muss man seinen Kopf senken. Und so ging es auch diesen Eltern hier, was setzen sie auf den Grabstein, nur dieses eine Wort, warum? Aber 2 Jahre später sah man, wie sich der Steinmetz nochmal an dem Grabstein zu schaffen machte. Und dann war dort zu lesen, Gott weiß warum. Es hatte aber 2 Jahre gedauert und es kann noch länger dauern, bis aus einem quälenden Warum ein heilendes Wozu geworden ist. Sie hatten wohl inzwischen erkannt, wozu das geschehen musste. Das bohrende Warum wird uns so lange quälen, bis das heilende Wozu eingesetzt hat. Darum spreche ich hier von einem pädagogischen Lösungsversuch. Ich glaube, Sie verstehen mich jetzt besser. Also, wir sehen, Gott will, auch wenn Leid in das Leben von Menschen kommt, er will sie zu sich ziehen. Er will auch das gebrauchen. Und ich sagte, ich habe noch eine zweite These, die ich nennen will. Wenn Leid in das Leben glaubender Menschen kommt, die sind ja davon auch nicht verschont. Ich glaube, statistisch gesehen werden Christen genauso oft krank wie Nichtchristen, haben genauso viele Unfälle wie Nichtchristen. Also da gibt es gar keinen statistischen Unterschied. Gott hat nicht gesagt, wenn du an mich glaubst, dann wird dir nie etwas Schlimmes passieren. Das hat Gott nicht versprochen. Und wenn das Leid in das Leben glaubender Menschen kommt, dann will er sie noch näher zu sich ziehen. Als Pfarrer Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, seine Frau verlor, da standen damals 7 Kinder wie die Orgelpfeifen an Sarg und Grab. Und dann hat er die Beerdigung seiner Frau gehalten. Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und dann hat er seine Ansprache auf dem Friedhof von Witten, da am Rande des Ruhrgebiets, mit folgenden Worten begonnen. Ich habe hier auf diesem Friedhof schon oft die Botschaft von der Liebe Gottes verkündigt. Und ihr habt vielleicht manchmal gedacht, na, du hast gut reden. Warte mal, bis es an dich gekommen ist. Heute ist es an mich gekommen und ich stehe hier mit meinen Kindern am Grab meiner Frau. Und ihr fragt sicherlich, wie ist das, Busch? Bleibst du bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus? Und er hat mit tränenerstickter Stimme gesagt, jawohl, ich bleibe bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und er ist im Glauben gereift und noch vielen zum Segen gewesen, bis er in der Faschingszeit irgendeines Jahres dann von einem betrunkenen Autofahrer selbst zu Tode gebracht wurde. Gott kann und will Leid und schwere Führungen gebrauchen, um Menschen des Glaubens noch tiefer mit ihm zu verbinden. Viele, viele Christen sind in den letzten 2000 Jahren durch tiefes Leid gegangen und dadurch näher zu Gott gekommen. Ihr Glaubensschiff bekam im Bild gesprochen Tiefgang. Die Verbindung wurde enger. Ihr Leben wurde fruchtbarer. Es gibt eine alte Winzerweisheit, die lautet, wenn die Trauben in die Kelter kommen, dann fließt der Wein. Aber es ist sicher nicht angenehm in der Kelter. Manche von Ihnen haben auch gehört von Joni Erickson Tada. Sie sehen sie hier abgebildet. Diese Frau hat mit 17 Jahren einen Kopfsprung in irgendeinen Badesee gemacht und sich dabei das Genick gebrochen. Ja. Und sie lebt jetzt schon 50 Jahre im Rollstuhl, gelähmt. Sie kann nur die Hände ein bisschen bewegen und ja. Und sie sagt diesen Satz, Gott lässt manchmal zu, was er hasst, um das zu erreichen, was er liebt. Wenn das so jemand sagt, sie ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Behinderten in der ganzen Welt und sie hat unzählige Menschen im Leid getröstet, weil sie im Glauben gereift ist und weiterhin von der Liebe Gottes spricht vor riesigen Menschenmengen. Ich muss schließen, muss zum Schluss meines Vortrags kommen. Ich habe schon oft gehört diesen Satz, Kriege, Krebs und Katastrophen, wie kann Gott das zulassen? Wenn man Menschen anspricht auf den Glauben, bei jedem zweiten kommt gleich schon nach wenigen Sätzen, ja, aber wie kann Gott das und das zulassen? Das begegnet einem auf Schritt und Tritt. Wissen Sie, was interessant ist? Mich hat noch niemals jemand gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, wie konnte Gott das eigentlich zulassen, dass sein eigener Sohn so grausam umgebracht wurde? Wie konnte er das zulassen? Sein viel geliebter Sohn wurde von Menschen entsetzlich misshandelt und auf ein Kreuz genagelt. Das war so schrecklich. Er, der nur geliebt und nur geheilt hatte, nur Gutes getan hatte. Aber die Bibel sagt, das hat Gott nicht zugelassen. Können Sie sich an die drei Arten des Willens Gottes erinnern, die wir vorhin durch Arnold Fruchtenbaum kennengelernt haben? Das hat Gott beschlossen. Schon als er Menschen machte, hat Gott beschlossen, ich werde meinen Sohn senden, wenn die Menschheit sündigt, wenn sie sich von mir abwenden, ich werde ihnen eine Möglichkeit geben, umzukehren und zu mir zurückzukommen. Das hat Gott beschlossen vor Grundlegung der Welt schon. Und das hat er ausgeführt. Darum sandte er seinen Sohn und ließ ihn für uns sterben an diesem schrecklichsten Galgen, der hier auf dieser Erde stand. Das hat er nicht zugelassen. Das hat er gewollt. Und das hat er ausgeführt. Und darum sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr und die Sünde gehasst, könnten wir hinzufügen, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, die umkehren und an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Bleiben wir noch einen Augenblick vor diesem Kreuz stehen. weiß nicht, ob es so ausgesehen hat, ja, aber das ist ja nur ein Symbolbild. Bleiben wir im Geist vor dem Kreuz stehen, das da vor 2000 Jahren auf dem Hügel Golgatha stand. Wenn wir das Kreuz betrachten, dann müssen wir eigentlich zu der Erkenntnis kommen, muss ich ein großer Sünder sein in Gottes Augen, dass es keinen anderen Weg gab, dass sein Sohn Jesus an meiner Stelle sterben musste. Aber wenn wir noch ein Weilchen länger stehen bleiben, wird uns vielleicht auch dämmern, wie sehr muss ich von Gott geliebt sein, dass er bereit war, seinen Sohn für mich zu geben. Beides sehen wir dort an diesem Kreuz. Und dann wäre doch die logische Konsequenz, dass wir sagen, dann will ich meinen Widerstand aufgeben. Schauen Sie, Glaube beginnt nicht dort, wo der Verstand aufhört, wie Nietzsche einmal törichterweise gesagt hat, wenn ich Christ würde, dann müsste ich ja meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Unsinn! Nicht den Verstand brauchen wir aufzugeben, sondern den Widerstand gegen Gott, den müssen wir aufgeben und uns vor ihm beugen, unseren Nacken vor ihm beugen und Gott, Gott sein lassen, auch über unser Leben und sagen, ja Herr, ich habe verstanden dein Evangelium, dass du jeden Menschen liebst, dass du auch mich liebst, dass du deinen Sohn auch für mich gegeben hast. Glaube beginnt nicht dort, wo der Verstand aufhört, sondern wo der Widerstand aufhört gegen den lebendigen Gott. Wer zu Jesus Christus gefunden hat, dessen wichtigste Lebensfragen sind dann gelöst. Er weiß, dass seine Schuld vergeben ist. Er findet Friede und Geborgenheit und Sinn für sein Leben. Er weiß, wo es einmal hingeht, wenn sein Leben hier zu Ende ist. Vielleicht bekommen wir nicht alle Antworten auf die Fragen unseres Lebens, warum dieses oder jenes geschehen war, warum wir keinen Ehepartner gefunden haben oder den Arbeitsplatz verlieren mussten. Vielleicht bleiben diese Fragen offen, aber es sind doch letztlich ungelöste Randfragen unserer Existenz. Meine Frau und ich, wir wissen auch nicht, warum unser erstes Kind damals tot zur Welt kam, warum meine Frau es tot zur Welt bringen musste. Es ist ja schon schlimm für eine Frau, ein lebendes Kind zur Welt zu bringen, ja. Aber wenn man schon vorher weiß, das Kind ist tot, man muss es dann zur Welt bringen, das war eine schreckliche Erfahrung. Wir wissen nicht, warum das so war. Wir werden es vielleicht mal erfahren in jener anderen Welt, wenn es uns dann noch interessiert. So darf ich eine letzte Folie noch zeigen. Ich glaube, wir kriegen die Warum-Frage in diesem Leben letztlich nicht beantwortet. So wie wir, ja, mit dieser Sache, die ich gerade erwähnte. Aber Gottes Antwort besteht oft darin, dass wir die Frage gar nicht mehr stellen müssen, weil wir zum Frieden gefunden haben. Das ist Gottes Art und Weise, uns diese Frage zu lösen. Wir kriegen sie also nicht gelöst, sondern man könnte so sagen, sie wird uns aufgelöst. Wir müssen sie nicht mehr stellen, weil wir Frieden gefunden haben, weil wir wissen, Gott liebt uns, auch wenn er uns dieses Leid nicht erspart hat. Aber er liebt uns und er hat seinen Sohn für uns gegeben und das genügt uns. Und in jener anderen Welt werden wir auch Antworten bekommen auf die ungelösten Fragen unseres Lebens. Ich möchte Sie zum Schluss fragen, haben Sie diesen Frieden mit Gott gefunden? Wenn nicht, dann gibt es in diesen Tagen, jetzt, in den letzten Oktobertagen des Jahres 2019, nichts Wichtigeres, als Frieden mit Gott zu finden. Und dann möchte ich Sie einladen, wiederzukommen. Wir haben erst einen Vortrag jetzt hinter uns. Morgen Abend gibt es ja eine Fortsetzung und am Samstag nochmal und Sonntagmorgen auch hier in einem Abschlussgottesdienst. Ich lade Sie herzlich ein, kommen Sie wieder, weil es ist ein großer Segen, das Wort Gottes intensiv zu hören, mehrmals, an mehreren Tagen, hintereinander. Das ist einfach für uns sehr, sehr fruchtbar und förderlich und Gott geht dann Schritte mit uns. Ich möchte Sie einladen, kommen Sie wieder. Und ich möchte Sie auch einladen zum Gespräch. Ich wohne jetzt hier in Ortenburg in diesen Tagen. Ich laufe nicht weg. Ich habe Zeit. Ich muss jetzt kein Buch schreiben, nicht mal eins korrigieren oder so. Ich habe immer Arbeit dabei, das ist ja klar. Aber ich habe Zeit. Sie können mich ansprechen jetzt nach dem Vortrag. Sie können auch jemand anderes ansprechen, den Sie kennen, dem Sie vertrauen. Sie können Peter Ellwein ansprechen oder wen immer Sie hier kennen. Und wir möchten gerne helfen. Es gibt auch hier einen Nebenraum. Da muss man durch diese Tür gehen, eine Treppe hoch. Und da ist ein Raum, da kann man unter vier Augen miteinander sprechen. Den haben wir dafür reserviert. Da würde ich gerne mit Ihnen zusammen hingehen. Sie brauchen keine Sorge haben. Auch wenn Sie mich jetzt heute zum ersten Mal vielleicht gesehen haben, gehört haben, kennengelernt haben. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie zu nichts überreden. Ich werde Sie in keinster Weise manipulieren. Das widerstrebt mir so etwas. Ich glaube, dass Gott sein Werk an den Menschen tun muss, auch an Ihnen. An mir hat er es getan und ist immer noch am Arbeiten an mir. Ja? Das macht Gott selber, da will ich ihm nicht ins Handwerk pfuschen. Aber ich möchte gerne helfen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Gebet wünschen, auch nach einem solchen seelsorgerlichen Thema wie heute Abend. Ich bin da, jetzt nach der Veranstaltung oder auch in den nächsten Tagen, kommen Sie auf mich zu, wenn Sie sagen, heute Abend muss ich nach Hause, ich habe Kinder zu Hause oder einen Angehörigen, der versorgt werden muss, sprechen Sie mich an, Sie bekommen meine Telefonnummer, wir können kommunizieren, das ist alles möglich. Ich will Ihnen das einfach nur anbieten, ja? Wenn Sie sagen, ich brauche Ihre Hilfe nicht, vielen Dank, ich wende mich an jemand anderen, dann werde ich nicht eifersüchtig sein. Kein Problem, Hauptsache Ihnen wird geholfen. Wir haben zu Beginn mit Gebet begonnen. Ich möchte auch gerne jetzt mit einem Gebet meinen Vortrag abschließen. Sie dürfen sitzen bleiben. Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Kopf neigen und Ihre Hände falten oder wie auch immer. Und dann möchte ich gerne beten. Himmlischer Vater, wir dürfen dich so ansprechen. Wir, die wir dich kennengelernt haben, als den besten Vater, den es gibt und den besten Pädagogen. Und doch haben wir heute Abend gehört, Herr, dass in dieser Welt so viele schreckliche Dinge geschehen. Und wir haben versucht, da ein paar Schneisen zu schlagen. Wir haben gesehen, Herr, dass du Dinge auch zulässt, die du im Ureigensten gar nicht willst. Ob es Katastrophen sind in der Weltgeschichte, Kriege oder Erdbeben oder Überschwemmungen, Tsunami-Katastrophen oder auch im persönlichen Leben. Und Herr, wir haben darauf keine Antwort, wir Menschen. Auch die besten Seelsorger haben darauf keine Antwort. Aber wir haben gesehen, du gibst uns die Antwort, indem du Frieden schenkst mit dir, indem du unsere Schuld wegnimmst, indem du uns mit dir versöhnst, indem du uns Sinnerfüllung schenkst und uns diese Frage auflöst. Und ich wünschte, Menschen, die heute Abend hierher gekommen sind, die könnten auf diese Weise Hilfe finden und die wichtigste Lebensfrage ihres Lebens gelöst bekommen. Ach Herr, ich möchte dich bitten, dass du jeden segnest, an jedem weiter wirkst und auch durch die Gespräche, die wir noch führen, Segen gibst oder in den nächsten Tagen durch weitere Vorträge, durch Bücher, die wir mitnehmen. Ach Herr, ich möchte dich bitten, segne jeden meiner lieben Zuhörer. Darum bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.